Seibert ist Gründerin von T-Medica und eine der Pionierinnen im Bereich digitale Begleiter für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Seit 2015 entwickelt sie mit ihrem Team Apps, um die Versorgung von Patienten zu verbessern. Dabei bezieht sie bei T-Medica nicht nur Stakeholder aus der Medizin mit ein, sondern unterstützt auch die Forschung mit neuen Erkenntnissen, beispielsweise über Korrelationen zwischen auftretenden Symptomen, dem Verhalten und äußeren Einflussfaktoren. Im Podcast berichtet Gloria, wie sie T-Medica aufgebaut hat, was ihr bei den Apps wichtig ist und welche Geschäftsmodelle dahinter liegen und wie sie durch die digitalen Begleiter Fortschritt in der Forschung unterstützen kann. Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Insight Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter insight.handelsblatt.com oder unter visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Guten Morgen, Gloria.
Hallo Inga.
Hallo. Wir haben gerade schon herzlich gelacht, weil ich gesagt habe, ich muss bei deiner Vorstellung darauf aufpassen, dass ich nicht Telemedica sage. Denn ihr heißt T-Medica. Ich freue mich total, dass du da bist. Du bist ja auch schon einer der Personen, die länger im Bereich Digital Health unterwegs sind in Deutschland. Du hast 2015 T-Medica gegründet, damals noch unter einem anderen Namen und entwickelst seitdem Gesundheits-Apps, ja, so ganz platt ausgedrückt, und arbeitest daran, eigentlich die Betreuung und Versorgung von Patientinnen und Patienten zu verändern. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen können. Und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend, weil du ja an sehr vielen Themen zeitgleich arbeitest und auch sehr Großes vorhast. Deswegen, ja, freue ich mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Freue ich mich auch sehr.
Ich habe eben schon gesagt, du bist Gründerin von T-Medica. Damit seit 2015 am Start. Was macht ihr genau?
Wir entwickeln mit T-Medica digitale Begleiter für Patienten mit unterschiedlichen chronischen Erkrankungen. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, wir haben sehr, sehr früh damit angefangen. Unsere Vision war immer, die Versorgung von Patienten zu verbessern. Wir haben einen Fokus auf chronische Erkrankungen, weil die dann schlussendlich auf die Patienten doch nochmal einen größeren Einfluss haben, als wenn man jetzt mal 2-3 Wochen einen Rücken oder einen Kopfziepen hat. Und wir haben für uns über die Zeit gelernt, dass es wichtig ist, sich auch wirklich auf die Patienten und die Erkrankungen, die sie haben, im Detail einlassen zu können. Weil die Versorgung beispielsweise von einem Multiple Sklerose-Patienten erfordert ganz andere Unterstützung als jetzt beispielsweise die Versorgung von einem rheumatologischen Patienten. Und das hat dazu geführt, dass wir mit T-Medica für diese einzelnen Patientengruppen immer digitale Begleiter entwickeln. Das sind alles unabhängige Apps. Die sind im Hintergrund alle an einer Plattform angeschlossen, aber in Richtung Patienten bauen wir sozusagen viele einzelne Patientenbegleiter.
Diese Patientenbegleiter, die baut ihr im eigenen Auftrag oder baut ihr die für irgendjemanden?
Genau, also wir sind so aufgestellt bei T-Medica, wir haben eine Plattformtechnologie bei uns, aus der wir für uns immer neue Lösungen für unterschiedliche chronische Erkrankungen konfigurieren können. Das heißt, wir bauen auch nicht immer aus dem Nichts neu, sondern wir haben da, das kann man sich vorstellen, wie so ein Lego-Baukasten. Wir können die einzelnen Komponenten entsprechend so zusammenknüpfen, wie es für einen spezifischen Indikationsbereich notwendig ist. Wir entscheiden für uns, in welche Indikationsfelder reingehen. Und was für uns aber wichtig ist, ist, dass wir bei der Versorgung von Patienten auch alle beteiligten Stakeholder mit berücksichtigen und die auch ein Stück weit bei der Entwicklung bis hin auch bei der Markteinführung, bei dem Betrieb unserer Begleiter mit teil sind. Und das führt dazu, dass wir beispielsweise bei Brisa, das ist eine App zur Begleitung von Multiple Sklerose-Patienten, die wir jetzt kürzlich gelauncht haben, nicht nur mit Roche zusammenarbeiten, sondern eben auch mit der Patientenvereinigung, mit Forschern aus Unikliniken und eben auch ganz viel mit den Patienten und den behandelnden Neurologen. Und so bauen wir quasi für unterschiedliche chronische Erkrankungsbereiche einzelne Hubs auf. Unsere App ist immer im Zentrum und so sind eben viele Stakeholder dort auch mit angeknüpft. Aber die Apps gehören uns, wir sind offizieller Betreiber und wir sind auch diejenigen, die entscheiden, in welche neuen Therapiebereiche wir reingehen.
Ja, und wenn du jetzt sagst, ihr arbeitet da mit Roche, bezahlt euch Roche dann oder wie funktioniert das? Also wie ist das Geschäftsmodell von so einer App, die ihr dann entwickelt?
Unterm Strich gesagt müssen wir für uns halt immer schauen, dass wir am Ende des Tages unsere Apps langfristig halbwegs profitabel betreiben können. Und da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Wir sind ja Gott sei Dank in Deutschland, wo es auch mittlerweile Möglichkeiten gibt der Monetarisierung von den Apps über die Erstattungsfähigkeit. Und je nachdem, in welchen Indikationsbereich wir reingehen, überlegen wir für uns auch produktspezifisch wie so eine Art kleinen Business Case pro App. Das hängt dann immer auch sehr stark davon ab, wie viel Betroffene gibt es denn beispielsweise. Jetzt eine Diga zu bauen für eine Rare Disease, also für eine seltene Erkrankung, wäre jetzt wahrscheinlich eher schwierig mit Blick auf den nüchternen Business Case, weil dort gibt es einfach nicht genügend Betroffene, die dann hinten raus auch über die Skaleneffekte dafür sorgen würden, dass das Produkt im Ganzen sich wirtschaftlich trägt. Und so gehen wir quasi bei jeder Indikation, in die wir neu reingehen, hin und überlegen uns, welche Möglichkeiten der Monetarisierung haben wir. Und da gibt es unterschiedliche Hebel, beispielsweise eben Pharmaunternehmen, die unterstützen, aber eben auch Erstattungsfähigkeit, Selbstzahler. Da haben wir auch bei T-Medica alle Mittel und Wege schon ausprobiert.
Ja, okay. Gut, du persönlich kommst ja aus der Beratung. Also du warst bei McKinsey. Das heißt, ich würde vermuten, wenn du dir so ein Themenfeld anschaust, dann schaust du dir an, okay, wie viele Patientinnen und Patienten gibt es da, wie ist vielleicht vielleicht auch die Altersstruktur, damit man jetzt nicht nur Personen hat, die vielleicht so aus der digitalen Nutzung dann rausfallen, die müssen ja auch affin sein und denkst sozusagen wahrscheinlich vom in Anführungsstrichen Markt her oder vom Bedarf her. Und dann auch die Frage, wo könnt ihr mit eurem Baukasten ja vielleicht ohne wirklich komplett was neu zu erfinden, dann ein gutes Angebot schaffen? Oder wie geht ihr da genau vor?
Genau, also wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, weil wir für uns sagen, wir wollen nicht nur die Versorgung eines einzelnen Patienten, der unsere Apps nutzt, verbessern, sondern wir wollen einen Schritt weiter die Versorgung in einem gesamten Indikationsbereich unterstützen. Und jetzt mal ganz beispielhaft an der Multiple Sklerose gesprochen. Wir haben dadurch, dass wir einen direkten Kontakt zu dem Patienten haben, die Möglichkeit, nochmal viel mehr über die Erkrankung und über einzelne Wirkungsweisen in diesem Therapiebereich zu lernen. Diese ganzen Erkenntnisse, die wir generieren, die wollen wir eben wiederum nutzen, um eben beispielsweise auch die Forschung in der Multiple Sklerose voranzutreiben. Und das ist einer der wichtigen Aspekte, weswegen für uns auch so wichtig ist, dass wir beispielsweise Wissenschaftler dort auch mit einbeziehen, weil wir eben diesen ganz großen Vorteil haben, durch den direkten Patientenkontakt neue Erkenntnisse für Therapiebereiche generieren zu können, die es so einfach bis dato in der Versorgung noch nicht gab.
Ja, das heißt also, wenn du sagst jetzt neue Erkenntnisse, das bedeutet dann auch, ihr habt ja auch gerade Finanzierungsrunde gemacht oder wann habt ihr die gemacht? Gerade?
Schon wieder 1,5 Jahre her, aber die Zeit vergeht im Fluge.
Corona hat sowieso alles verschluckt, ja. Nee, aber okay, ihr habt einen zweistelligen Millionenbetrag eingesammelt, ich glaube 15 Millionen oder wie viel?
17 Millionen in der letzten. Millionen.
Okay, Wahnsinn. Das heißt, ist auch so eine Strategie, dass ihr sagt, ihr könnt potenziell auch die Entwicklung so von neuen Therapiekonzepten oder auch von neuen Medikamenten und so unterstützen mit diesen interessanten Insights, weil das ist ja so die spannende Frage auch gerade in der pharmazeutischen Branche, wie kann man eigentlich an Daten kommen, eigentlich aus dem echten Leben, um das Angebot ja vielleicht zu verbessern oder zu verändern oder so. Und da könnt ihr ja, wenn ihr jetzt schon mit Pharma unterwegs seid, könnt ihr ja da auch was bieten, oder?
Ja, also vielleicht nochmal holistisch betrachtet, wenn wir uns jetzt nochmal diese Multiple Sklerose-App anschauen von uns, Prisa, was wir auf der Seite des Patienten machen, ist, wir unterstützen den Patienten, der Multiple Sklerose hat, indem wir ihm die Möglichkeit geben, unterschiedliche Korrelationen, also Zusammenhänge zwischen einzelnen Symptomen, die er hat und vielleicht auch äußeren Faktoren, wie zum Beispiel Wetter, ja. Ernährungsverhalten, Bewegungsverhalten und so weiter und so fort herauszufinden. Und wir haben dafür einen Algorithmus im Hintergrund, der quasi jetzt für einzelne Patienten identifiziert, gibt es dort einen Zusammenhang. Aber dadurch, dass wir ein gesamtes Patientenkollektiv auch in so einer App haben, können wir natürlich auch Zusammenhänge über einzelne Patientenkohorten, also Patientengruppen hinweg identifizieren. Und uns geht es da gar nicht um personenbezogene Informationen. Also ist da jetzt die Rita Müller oder die Marianne Meyer dahinter, sondern uns geht es vor allem darum, ein besseres Wissen darüber zu generieren, ob jetzt zum Beispiel eine Therapie bei 20- bis 25-jährigen Frauen, die sehr aktiv sind, die zum Beispiel sich jeden Tag eine Stunde bewegen, signifikant besser wirkt als bei gleichaltrigen Männern, die eher inaktiv sind. Und das sind so Informationen, die gibt es so auf diese Art und Weise in der Forschung noch nicht. Und wir bringen da sozusagen eine neue Transparenz rein, und die kann für unterschiedlichste Beteiligte in dem System interessant sein. Das kann für Krankenkassen interessant sein im Kontext der Versorgungsforschung. Das kann für die pharmazeutische Entwicklung interessant sein. Das kann aber auch für Grundlagenforschung interessant sein. An dem Punkt sind wir jetzt noch gar nicht, sondern für uns ist erstmal wichtig, quasi eine neue Perspektive auf die Versorgungsrealität bei Patienten zu schaffen.
Ja, total spannend. Und das kann natürlich auch für Patienten super interessant sein, weil gerade wenn man jetzt überlegt, also ihr habt jetzt Multiple Sklerose, hast du jetzt als Beispiel genannt, das ist ja eine Erkrankung, die einfach chronisch ist und die in Schüben kommt, und da ist es ja natürlich auch für Patientinnen und Patienten total relevant zu verstehen, was sind so Muster, vielleicht bei mir oder bei anderen Leuten, ist das auch ein Ziel, das sozusagen auch in Richtung der Patientinnen und Patienten dann irgendwann transparent zu machen?
Und absolut, und genau da kommen wir auch her. Also wir kommen daher, dass wir erstmal sagen, wir möchten es für dich als Individuum transparent machen, was dir in Korrelation gut tut und was dir nicht gut tut. Der zweite Schritt ist, dir zu zeigen, wie geht es dir denn im Vergleich zu anderen MS-Patienten, die vielleicht eine ähnliche Subform der MS haben wie du oder die ein ähnliches Freizeitverhalten haben wie du. Und dann schaust du dir schon wieder dieses Kollektiv an. Und das ist natürlich für dich als Patient auch was super Relevantes, weil wenn du weißt, dass Leute mit einem ähnlichen Aktivitätslevel oder auch einem ähnlichen Krankheitsverlauf XYZ gemacht haben und ihnen das geholfen hat, dann ist das für dich auch wieder eine gute Möglichkeit, mal zu testen, ob dir das vielleicht auch helfen kann. Das heißt, wir kommen immer von der Patientenseite und sagen aber, da würden wir jetzt gerne noch eine Schippe drauflegen, weil warum nur den betroffenen Patienten diese Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern nicht auch wirklich dann nochmal zu sagen, wir wollen dort auch die Forschung entwickeln, die Forschung unterstützen und eben auch die Entwicklung von neuen Therapieansätzen, weil genau darum geht's ja in Richtung personalisierte Medizin, dafür zu sorgen, dass die Versorgung von den Individuen sich so individualisiert darstellt, dass sich schlussendlich der Outcome für die einzelnen Betroffenen verbessert.
Ja, und das ist eigentlich, finde ich, auch das Revolutionäre daran, dass man quasi strukturiert hilft, eigentlich Patientenverhalten in eine Art medizinische Intervention umzuwandeln. Also das finde ich auch das Revolutionäre an DIGAs, weil das ja so auch impliziert, dass wir eigentlich zu einem ganz anderen Verständnis kommen, was Patientinnen und Patienten machen können. Also klar haben wir heute irgendwie in den Leitlinien, man soll gesund essen und man soll sich bewegen. Aber was bedeutet das genau? Also wie viel Sport zum Beispiel ist genau richtig? Weil da gibt es ja auch Studien zu, wenn du irgendwie zu wenig machst, dann bringt's nichts. Aber wenn du zu viel machst, dann hast du vielleicht genau den gegenteiligen Effekt. Und da ist ja ein großes Potenzial auch wirklich die, also würde ich immer sagen, so die Medizin wirklich ganz grundlegend zu revolutionieren, oder?
Absolut. Und ich, also was für mich sehr eindrücklich war, ist die Medizin, die fungiert ja auf eine ganz spezifische Perspektive, wenn man sich jetzt die Forschung anschaut. Und das ist das ganz klassische Studiensetting. Also es wird eine Studie designt, dann gibt es ein Studienprotokoll und nach diesem Studienprotokoll wird etwas durchgeführt. Dann wird sich das Ergebnis angeschaut und entsprechend entschieden, ob das jetzt geholfen hat oder nicht. Und ich glaube, das ist auch ein absolut richtiger und wichtiger Ansatz. Und es wird auch wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre der Kern der Forschung sein. Nichtsdestotrotz gibt es aus unserer Sicht auch andere Perspektiven auf, wie geht es denn Patienten? Weil es macht nicht immer Sinn, sich eine Studienpopulation von vielleicht 1000 Studienteilnehmern anzuschauen, wenn man denn auch gleichzeitig die Möglichkeit hat, jetzt durch digitale Technologien sich auch gleichzeitig meine Population von 100.000 anzuschauen und mit diesen 100.000 mal ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, gibt es da vielleicht auch Zusammenhänge, die in einem Studiensetting so noch gar nicht untersucht wurden. Und da geht es auch gar nicht darum, jetzt das Studiensetting zu ersetzen, sondern häufig kann man eben aus solchen Informationen auch ableiten, wie kann denn vielleicht meine nächste Studie designt sein? Ja, in was sollte ich vielleicht nochmal mit einer klassischen randomisierten Studie nochmal eintauchen und das dann wirklich wissenschaftlich untersuchen? Und ich glaube, dafür ist eben die Digitalisierung und die Möglichkeit, dass wir uns eben überall tracken und alles nachvollziehbar machen, eine unglaubliche Chance, was einfach uns, glaube ich, jetzt nochmal in ein neues Zeitalter reinbringt. Und ich glaube, die sollten wir auf jeden Fall nutzen, weil nur dadurch können wir eben auch die Forschung und die Entwicklung eben beschleunigen.
Aber ich finde das so interessant, dass du sagst, es wird keine klinischen Studien ersetzen. Klinische Studien laufen heute so, also die sind erstmal wahnsinnig teuer, also die kosten wirklich Millionen, ja, und sind super aufwendig, weil du musst halt eine Klinik finden, die das irgendwie für dich macht und an die Patienten rankommen und dann müssen die, das ist alles wahnsinnig aufwendig und das funktioniert ja nur in einer Medizin, wo ich so dann auch ein teures Medikament zum Beispiel entwickeln kann oder eine teure Intervention, weil es einfach so krass viel Geld verschlingt und deswegen ist es eigentlich ja auch nicht mehr so ausgerichtet auf Sachen, die jetzt individualisierter sind. Das heißt, in dem Moment, wo ich nur eine kleine Gruppe Abnehmer habe, dann muss ich entweder irgendwas extrem teuer dann verkaufen, weil es sich so nicht mehr rechnet. Also glaubst du nicht, dass solche Sachen, wie ihr die macht, vielleicht auch dazu beitragen könnten, ganz neue Studienkonzepte auch aufzusetzen, die dann dazu führen, dass wir viel ja personalisiertere ja medizinische Interventionen haben können?
Also das, was du sagst, das gibt's ja auch heute schon im Bereich der seltenen Erkrankungen. Also du hast, selbst wenn du dir die klassischen randomisierten Studienkonzepte anschaust, hast du bei der Zulassung von Therapien bei seltenen Erkrankungen schon geringere Einstiegsbarrieren, weil absolut richtig, dort hast du vielleicht auch gar nicht die Population, die du sonst in anderen Indikationsbereichen hast, die du benötigst, um eben dein Ergebnis auch ausreichend breit nachzuweisen. Ich bin immer sehr vorsichtig mit so einem Schwarz-Weiß-Bild, weil ich glaube, die Wahrheit liegt nicht ausschließlich im Bereich von RCTs, also von klassischen Studien. Ich glaube, die Wahrheit liegt aber auch nicht ausschließlich in der Gewinnung von neuen Informationen über digitale Technologien, sondern ich glaube, die Wahrheit ist am Ende des Tages die Mischung aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Raum, der völlig dunkel ist. Und in der Vergangenheit gab es halt eine große Taschenlampe. Und das waren so die klinischen Studien, die gemacht wurden. Und mit der Taschenlampe ist man in den Raum gegangen und hat aus einer gewissen Perspektive dort Licht ins Dunkle gebracht. Und wir bringen eine zweite Taschenlampe rein. Also wir bringen noch ein bisschen mehr Licht mit rein, indem wir eine neue Perspektive auf die Versorgung aufmachen. Und dann gibt es aber wiederum andere, die auch wieder eine neue Perspektive aufmachen. Also beispielsweise sich Genomics-Daten anschauen oder vielleicht auch Umweltinformationen mit einbeziehen. Und ich glaube, wir werden Forschung und in der Medizin den nächsten Quantensprung wirklich nur dann erreichen, wenn wir die Perspektiven aufmachen und wirklich versuchen, so viele Taschenlampen wie möglich in diesem Raum anzuschalten, weil der Raum wird nie 100% hell sein, aber wir können den Raum wahrscheinlich in ein vernünftiges Dimmlicht verwandeln, um ein noch besseres Verständnis über Patienten und Therapien zu
bekommen. Ja, finde ich total spannend, auch dieses Bild ist sehr, also beschreibt es irgendwie sehr, sehr gut. Und also was ich jetzt schon mal verstanden habe, ist, dass du tatsächlich mit diesen Themen wirklich groß denkst oder dass ihr groß denkt, was ja auch klar ist, sonst hättet ihr ja auch keine Investoren gewinnen können. Was jetzt mich natürlich auch interessiert, ist so die Akzeptanz auf der Nutzerin- und Nutzerseite, weil ja, wir sehen ja jetzt irgendwie DIGAs, das Thema, also digitale Gesundheitsanwendungen, Apps auf Rezept, das gibt es ja seit letztem Jahr, können Apps verschrieben werden und das beginnt jetzt so ganz langsam, aber stetig ein bisschen an Fahrt aufzunehmen. Also man schätzt jetzt im Moment, wir haben jetzt September 21 und man geht jetzt so davon aus, dass so 40, 50.000 Ligas irgendwie schon verschrieben worden sind. Also das ist jetzt noch keine Riesensumme, aber es entwickelt sich. Und mich interessiert, weil ihr seid ja auch schon seit 6 Jahren unterwegs am Markt, wie ist die Akzeptanz auf der Benutzerseite? Also gibt es da so einen bestimmten Typus, der jetzt eure Angebote nutzt, und gibt es Leute, die das überhaupt nicht nutzen? Habt ihr da so interessante Insights?
Absolut. Ich glaube, die Frage, also ich versuche die Frage mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Für wen sind denn diese Produkte entwickelt? Und wenn man sich so die digitale Produktentwicklung aus dem Lehrbuch anschaut, dann fängt man ja immer damit an, dass man sich einzelne Personas definiert. Und anders als in der Medizin ist eine Persona in der Regel nicht der MS-Erkrankte oder der Migräne-Erkrankte, sondern eine Persona ist dann vielleicht der frisch diagnostizierte männliche MS-Erkrankte. Also das sind quasi immer Subtypen einer Erkrankung. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Anbieter in dem Markt, die sich auf eine sehr intelligente und sehr geschickte Art und Weise einzelne Personas definiert haben und in diesem Bereich einer entsprechenden Subzielgruppe auch eine sehr, sehr gute Traktion und auch ein super gutes Feedback aufgebaut haben. Ich bin nur immer sehr vorsichtig, mir quasi eine gesamte Patientenpopulation anzuschauen und die Akzeptanz einer DIGA oder einer App in einer Gesamtpopulation, weil das würde diesem digitalen Produkt nicht gerecht werden. Also ich glaube, es ist immer sehr wichtig, auch zu differenzieren, für welche Zielgruppe wurde denn dieses Produkt eigentlich entwickelt. Und genauso gehen wir auch bei T-Medica vor. Wenn wir in einen neuen Therapiebereich reingehen, dann definieren wir für uns im Detail, wer sind denn eigentlich unsere Zielgruppen in diesem einzelnen Therapiebereich. Und innerhalb von diesen von uns definierten Zielgruppen haben wir auch ein bisschen Zeit gehabt, die letzten Jahre nochmal signifikant optimiert und verbessert und jetzt auch wirklich sehr, sehr große Communities drumherum aufgebaut.
Ja, sehr, sehr große Communities heißt dann, wie viele Leute nutzen das so?
Es kommt immer total auf den Indikationsbereich an. Also wir haben Produkte, wo wir mittlerweile wirklich im guten sechsstelligen Bereich sind bei den Nutzerzahlen. Es gibt aber auch Produkte, die wir haben, wo einfach die, wo es gar nicht 100.000 Erkrankte gibt. Das ist wirklich absolut abhängig von dem Erkrankungsbereich.
Ja, und kannst du so eine Range sagen, also von bis? Sind das eher so 5.000 oder 50.000 oder 500.000 Leute?
Ja, also wir haben, kann ich ein Beispiel nennen, wir haben in unserem Produkt Pelvina, da geht es um die Versorgung von Frauen rund um das ganze Thema Schwangerschaft herum. Da sind wir jetzt, glaube ich, sowas bei 150.000 Nutzerinnen. Und ist aber auch eine super große Zielgruppe. Ja, wenn man sich anschaut, wie viel Schwangerschaften es im Jahr gibt in Deutschland. Und das kann man jetzt natürlich nicht erwarten, 150.000 Nutzer in einer seltenen Erkrankung zu finden.
Zu haben, ja klar. Und wie kommt ihr an die ran? Also geht das dann über die Ärzteschaft oder jetzt gut, bei diesem Thema kann ich mir vorstellen, kann man wahrscheinlich Direct Marketing machen und kann wahrscheinlich sogar Social Media Kanäle und so nutzen, aber wie ist das bei euch?
Genau, also es geht eigentlich wieder so ein bisschen auf das zurück, was ich eingangs gesagt hatte. Für uns ist wichtig, wenn wir einen Patientenbegleiter bauen, dass wir wirklich alle Beteiligten auch mit ins Boot reinnehmen. Und Beteiligten sind natürlich die Patienten, aber eben auch die behandelnden Ärzte, Patientenvereinigung, die Forscher und so weiter und so fort. Und dadurch, dass wir uns quasi pro Indikationsbereich immer so ein entsprechendes Netzwerk aufbauen, haben wir dann entsprechend auch Skaleneffekte, wenn wir das Produkt in den Markt reinbringen. Weil dann ist es eben nicht nur der Marketingkanal jetzt beispielsweise, wie du meintest, Social Media, sondern dann haben wir eben auch unser Netzwerk einzelner Stakeholder drumherum geschaffen, die wiederum für uns diese App und diesen Begleiter in die Breite tragen. Und das ist für uns auch wichtig, weil wenn es einzelne Stakeholder gibt, die der Meinung sind, sie wollen das nicht empfehlen, dann haben die einen Grund in der Regel dafür. Das ist jetzt nicht nur, weil sie sagen, sie finden jetzt irgendwie T-Medica blöd, sondern meistens gibt es einen inhaltlichen Grund. Und dann heißt es, dass wir nachadjustieren müssen. Dann haben wir offensichtlich noch nicht das perfekte Produkt geschaffen. Und so ist es für uns auch wirklich sehr, sehr wichtig, die Stakeholder alle mit einzubeziehen. Weil unser Ziel ist, die Versorgung für das Individuum maximal zu verbessern. Und da kommen wir her.
Ja, total spannend, finde ich. Also habt ihr wirklich so ein super breites Spektrum an allem, was ihr macht, um an die Leute zu kommen. Und was ist jetzt so deine Erfahrung so mit der Ärzteschaft? Wie betten die so etwas ein? Also habt ihr da, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ihr habt was in Partnerschaft mit Roche, aber dann auch mit Patientenorganisationen, die auch irgendwie Ärzteverbände und so, mit denen ihr arbeitet?
Also das war auch eher ein steiniger Weg, weil als wir damals angefangen haben, da gab es ja Digital Health so als Begriff auch noch gar nicht. Mhm. Da waren wir irgendwie die Verrückten, die jetzt glauben, mit einem großen Maß an Hybris die Gesundheitsversorgung digitalisieren zu wollen. Das wurde uns immer sehr gerne vorgeworfen. Und da war alles anti. Also da ging überhaupt nichts. Und wir haben dann für uns einfach auch aus der Not heraus gesagt, okay, dann müssen wir uns jetzt auf die Patienten fokussieren und jetzt erstmal was Sinnvolles für die Patienten zur Verfügung stellen. Und das war ganz interessant, weil so nach 1,5, 2 Jahren kamen dann plötzlich die ersten Ärzte auf uns zu, die gesagt haben, hey, ich habe jetzt hier pausenlos Patienten bei mir in der Praxis gehabt, die über euer Produkt gesprochen haben. Könnt ihr uns da vielleicht neue Informationen zuschicken? Ich glaube, das ist jetzt aus einer unternehmerischen Perspektive, erst dann funktioniert ein Produkt, ja, wenn potenzielle Nutzer oder Kunden aktiv auf jemanden zugehen und sagen, ich möchte das haben, was du hast, bitte gib's mir. Alles davor ist sehr viel Product Market Fitting oder Testing, aber wenn die Nachfrage von sich aus generiert wird, dann kann man sich sicher sein, dass man eine gute Lösung mit entsprechender Traktion auch geschaffen hat.
Ja, ich glaube, das ist ja auch teilweise so ein bisschen ein Problem, dass relativ wenig Nutzer dann in manchen Anwendungen sind. Und ja, und dann ist es natürlich auch total schwierig, jetzt gerade beim Stichpunkt DIGA, irgendwie über diese Hürde zu kommen, ne, dass sich Leute das wirklich weiterempfehlen. Wie geht ihr da so in der Zusammenarbeit mit Ärzten und Patienten? Was nutzt ihr da für Methoden? Irgendwie gibt's da irgendwas, was euch so besonders macht?
Also für uns ist wirklich das Thema, an dem Nutzer entlang zu entwickeln, das absolute A und O. Mhm. Und ich glaube, was sehr viele unterschätzen, ist doch, wie komplex es ist, ein digitales Produkt zu entwickeln, was hinten raus auch wirklich die Usability so liefert, die für die Patienten oder für die Nutzer allgemein notwendig ist, damit sie das auch regelmäßig nutzen.
Ja.
Und da steckt wahnsinnig viel Arbeit und einfach auch unglaublich viel Probieren drin. Also wir haben bei uns ein ganzes Team, das sich ausschließlich damit beschäftigt, wie kommen unsere Apps bei den Patienten an? Und das auch ab Tag 1. Also die beschäftigen sich schon mit der Frage, bevor wir überhaupt eine Zeile Code geschrieben haben. Da sind wir wieder bei diesem Thema Subzielgruppen. Ich glaube, gerade in dem DIGA-Bereich, da haben sich jetzt ein paar aus Tableau gerufen, die sich dachten, damit kann ich jetzt das schnelle Geld machen und ich baue jetzt mal schnell eine Lösung für XYZ. Und da scheitert es dann eben häufig daran, dass sie eben nicht diesen Weg gehen, sich zu überlegen, wer ist denn jetzt eigentlich meine Zielgruppe? Weil es können nicht alle Rückenschmerzpatienten die Zielgruppe sein. Vielleicht ist es der chronische Rückenschmerz, der auftritt nach einem Unfall oder vielleicht ist es der akute Rückenschmerz wegen falscher Sitzposition. Das sind einfach aus einer digitalen Produktentwicklungsperspektive fundamental unterschiedliche Anforderungen an das Produkt. Und da braucht man wirklich auch eine sehr tiefe Expertise, was digitale Produktentwicklung betrifft. Das mussten wir auch sehr schmerzlichst lernen und haben da auch über die letzten Jahre viel aufholen müssen. Aber das ist das A und O. Und ohne Patiententraktion wird auch dieses DIGA-Modell langfristig nicht für den einzelnen Anbieter erfolgreich sein können.
Ja, ihr habt euch ja jetzt nicht für jedes, ihr macht jetzt nicht für jedes Produkt eine DIGA im Moment, oder?
Nein, machen wir nicht, nein.
Warum macht ihr das nicht?
Ja, also für uns ist halt immer die Frage, was ist das Geschäftsmodell oder wie können wir die Wirtschaftlichkeit einer App sicherstellen? Und jetzt mal beispielsweise Schlaganfall, ja, und dafür eine DIGA baut. Wenn man dann die nüchterne Milchmädchenrechnung aufnimmt, dann hat man einfach ein Problem, weil Schlaganfallpatienten sind jetzt nicht unbedingt in der Regel diejenigen, die irgendwie 30, 25, 35 Jahre alt sind und irgendwie die App in der Hosentasche haben. Das heißt, da fällt schon mal ein großer Teil raus. Dann wird deine Zielgruppe, also die Anzahl potenzieller Nutzer der App schon relativ klein. Und dasselbe eben auch bei seltenen Erkrankungen. Da ist deine Grundpopulation einfach viel zu klein. Und ich glaube, das ist was man jetzt in den DIGA-Zahlen auch sehr, sehr schön sieht. Da gibt es Anbieter, die eben in Indikationsbereichen unterwegs sind, die sehr breit gefächert sind. Und da funktioniert das auch sehr, sehr gut. Wenn man dann sich eher Indikationsbereiche anschaut, die seltener vorkommen, da geht dann dieses Skalierungsmodell nicht mehr richtig auf. Und ich glaube, auch dafür müssen wir uns Lösungen überlegen, weil also entweder wir sagen, DIGAS, super coole Möglichkeit, aber ja, vor allem für Erkrankungsbereiche eben mit einem hohen Auftreten. Mhm. Oder wir sagen, und da gehen wir dann eher in die Preismechanismen von der Pharmaindustrie, dass bei Erkrankungen, die ein geringeres Auftreten haben, dass wir dort eben signifikant höhere Preise haben. Also das ist was, glaube ich, jetzt gerade auch in der politischen Diskussion, da steckt der Teufel im Detail. Da muss auch sehr viel abgewägt werden. Ich glaube, da auf der Basis wird sich unter anderem auch entscheiden, wie sinnvoll auch DIGA in der Breite jetzt für Anbieter sein wird.
Ja, absolut. Also das ist ja sowieso, also ich meine, es ist ja immer so, wenn man was Neues macht, dass es dann eine Zeit lang braucht, bis man wirklich bewerten kann, ja, wie das funktioniert, ob es so funktioniert oder ob man es halt anders aufsetzen muss. Ich finde es sehr, sehr interessant. Und jetzt würde ich gerne irgendwie zum Schluss nochmal darauf kommen. Ihr habt ja Großes vor. Ihr wollt quasi dieses Modell, was ihr in Deutschland gestartet habt, ja auch in andere Länder expandieren. Seid ihr da schon weiter?
Genau, also für uns ist jetzt erstmal wichtig gewesen, in Deutschland mit unterschiedlichsten Therapiebereichen Fuß zu fassen. Wir haben gerade noch sehr viel spannende Themen in der Pipeline. Da wird jetzt auch die nächsten Monate noch einiges an die Öffentlichkeit dringen. Und das war für mich persönlich auch wichtig, dass wir innerhalb von Deutschland erstmal zeigen, was funktioniert auch und was funktioniert auch nicht. Und das ist jetzt eben exakt der nächste Schritt, also sowohl neue Indikationsbereiche zu adressieren, als auch über die Grenzen in Deutschland hinauszugehen. Wir haben das ein oder andere Produkt auch schon im Ausland präsent. Wir haben auch die ein oder andere Kollaboration schon über die deutschen Grenzen hinaus. Aber momentan ist natürlich die größte Nutzerzahl auch in Deutschland.
Ja, okay. Ja, total spannend. Und was ist deine persönliche Vision? Also ich meine, du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Wo willst du hin mit dem Thema?
Also, ja, also meine persönliche Vision kommt aus der Motivation heraus. Mein Opa hatte einen sehr schweren Multiple Sklerose-Verlauf. Und damals waren natürlich die Therapien auch noch viel, viel schlechter als heute.
Ja.
Aber wenn man jetzt mal die therapeutische Versorgung ausblendet und sich anschaut, wie mein Opa damals um diese Therapie herum versorgt wurde, dann hat sich zwischen damals und heute wenig bis nichts verändert. Also es gibt immer noch sehr ineffizientes Unterstützungssystem um so einen chronisch Erkrankten drumherum. Und das ist was mich persönlich ein bisschen fuchsig macht, weil ich denke mir, wir haben so viele Möglichkeiten durch digitale Technologien, eben genau diese Situation zu verändern und zu verbessern. Und es war eigentlich immer meine Motivation, digitale Technologien dafür zu sorgen, dass beim Patienten die Versorgung verbessert wird, zusätzlich zu allem, was der Patient schon heute bekommt und was er braucht. Und wenn wir zusätzlich dazu die Möglichkeit haben, mehr über Erkrankungen zu lernen und durch diese Erkenntnisse die Forschung zu unterstützen, dann ist das ein weiterer Vorteil, der, glaube ich, für uns alle hinten raus ein wahnsinniges Potenzial mit sich trägt, weil wir dadurch dann nicht nur die Versorgung eines einzelnen Patienten verbessern können, indem wir ihm jetzt einen digitalen Begleiter zur Seite stellen, sondern eben auch die Forschung und die Therapieentwicklung beschleunigen können. Und das ist meine persönliche Vision, weil es kann nicht sein, dass in den nächsten 80 Jahren der MS-Patient immer noch genauso versorgt wird wie heute. Da müssen wir schneller werden, da müssen wir besser werden. Und das wird nur mit dem Thema personalisierte Medizin funktionieren.
Ja, das ist halt total krass, wenn man einmal irgendwie Patient oder Patientin ist, dass man dann merkt irgendwie, wie unkoordiniert das alles ist, wie wenig Dinge aufeinander abgestimmt sind, wie sehr sozusagen die Versorgung auch davon abhängt, ob man das selber durchblickt, ja, und sich dann drum kümmert und sich steuert. Und das ist natürlich, also finde ich, eine sehr schlüssige Vision, weil das, also ich glaube, das ist ein Schockmoment. Wir werden ja alle irgendwann mal Patienten. Das ist ja so. Mit zunehmendem Alter bleibt wirklich ein Bruchteil nur davon verschont, irgendwann mal diese Erfahrung zu machen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Vision.
Absolut. Und ich glaube, es ist auch wirklich was wirklich wichtig ist jetzt für auch die nächste Generation, weil wir haben eine ganze Reihe von medizinischen Herausforderungen vor uns und beispielsweise jetzt auch Corona. Wie, wenn wir uns überlegen, wie schnell da jetzt ein Impfstoff entwickelt wurde, der dazu geführt hat, dass wir das jetzt irgendwie halbwegs wieder im Griff haben. Und genau diese Geschwindigkeit, die wird nicht abnehmen in der Zukunft. Und das ist was wir brauchen und wo wir hoffentlich in einer nächsten Pandemie oder eben auch in der Entwicklung von anderen Therapien für uns ein Konzept überlegen, wie wir einfach Forschung und Entwicklung schneller, effizienter und sicherer machen können. Und ja, das ist wirklich essentiell und da wird diese Branche vor Herausforderungen stehen, die wir nur gemeinsam gelöst kriegen. Und da ist es nicht der Digitale oder der Mediziner, sondern da müssen wir zusammen anpacken und gemeinsam gucken, wie kriegen wir das gelöst, weil wir ziehen alle am selben Strang. Irgendwann liegen wir alle krank im Bett und wollen eine Lösung dafür. Und da gibt es nicht gut oder böse, sondern da gibt es nur anpacken und loslaufen.
Ja, guter Schlusssatz. Und wenn ich es nicht vergesse, frage ich manchmal am Ende noch nach Buchempfehlungen. Hast du spontan, das ist jetzt ein Überraschungsmoment, hast du spontan eine Buchempfehlung, irgendwas, was dich in der Vergangenheit total inspiriert hat? Also es kann ein Fachbuch sein, kann aber auch Belletristik sein.
Aus der Unternehmertum-Ecke, was ich tatsächlich empfehlen kann, ist The Hard Thing About Hard Things.
Oh ja, ich liebe es.
Ja, jeder Unternehmer hat harte Zeiten, auch wenn es der ein oder andere nicht so gerne zugibt. Aber es gibt einfach auch die Nächte, die schlaflos sind. Und da hat mir dieses Buch die ein oder andere Nacht dann doch gerettet. Das ist was ich tatsächlich absolut empfehlen kann. Und ein Buch, das ich persönlich sehr gerne gelesen habe, auch schon sehr oft gelesen habe, kennt man nicht in aller Munde, weil dann in der Schule doch gar keine Standardliteratur war. Aber mir gefällt Knulp von Hermann Hesse sehr, sehr gut. Da geht es um einen Landstreicher, der sehr interessante Lebensphilosophien aufbringt. Ist schnell durchzulesen, ist ein dünnes Buch, kann ich empfehlen. Ist eine schöne Urlaubs- oder Wochenendlektüre.
Ja, super. Ich lese jetzt übrigens auch immer die Bücher, die mir die Gäste empfehlen. Und ich habe schon einige sehr gute Bücher dadurch gelesen. Das ist echt cool. Also frag schlaue Leute, was sie lesen, und das ist immer inspirierend. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Gloria. Wir sind jetzt auch schon am Ende der Zeit angekommen. Danke für die Insights. Ja, du hast schon so ein bisschen angeteasert, von euch kommt jetzt noch einiges, auch im Kontext Internationalisierung. Also werde ich weiter verfolgen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ja, wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg und Energie für deine unternehmerische Mission.
Vielen Dank, liebe Inga, dass ich dabei sein durfte, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten, und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.